Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Ewiger Gott, öffne unsere Ohren und unsere Herzen, damit wir hören und verstehen, was du uns sagen willst. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, das Predigtwort für diesen 18. Sonntag nach Trinitatis steht im Philipperbrief im 2. Kapitel. Das sind die Verse 1 bis 5. Ist nun bei euch Ermahnung in Christus, ist Trost der Liebe, ist Gemeinschaft des Geistes, ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit, so macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und einträchtig seid. Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Seid so unter euch gesinnt, wie es der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Was zügelt uns, liebe Schwestern und Brüder? Das war das Thema des Jahres und insbesondere der letzten Woche hier am Dom. Es ist eine Frage, die an der Zeit ist, aber wenig in diese Zeit hineinzupassen scheint. Sich Zügel anlegen zu lassen, im Drang, die eigenen Interessen zu verwirklichen, begrenzt zu werden, das gefällt uns nicht. Das widerstrebt unserer menschlichen Natur, die darauf aus ist, immer mehr zu bekommen und es sich einzuverleiben. Koste es, was es wolle. Der Turmbau zu Babel, dieses Symbol menschlicher Anmaßung und Maßlosigkeit, wiederholt sich bis heute in unterschiedlichsten Variationen. Wir machen uns nicht nur die Erde extensiv untertan, sondern auch uns gegenseitig. Allmählich dämmert bei vielen die Einsicht, so geht es nicht weiter. Nicht im Blick auf den Klimawandel, die Arbeitswelt, die Ungerechtigkeit der Lebensbedingungen zwischen globalem Süden und Norden, das militärische Abschreckungspotenzial, Bedrohungspotenzial, das in den Arsenalen mancher Staaten bereitgehalten wird. Wir haben doch nur diese eine Welt. Auch davon war im Dom oft die Rede. Aber wir machen die Erfahrung, Einsicht allein zügelt uns nicht. Wir können bestimmte Zusammenhänge tausendmal wissen. Unser Verhalten ändern wir trotzdem nicht. Wir wissen, was uns schadet und richten uns nicht danach. Der Umgang mit den Einschränkungen, die Corona uns abverlangt, ist dafür nur ein Beispiel. Viele erleben diese Einschränkungen inzwischen als Eingriff in die persönliche Freiheit und rebellieren dagegen. Schon allein daran wird mir deutlich, dass Verbote und Sanktionen nur sehr bedingt imstande sind, uns zu zügeln. Sie locken uns eher, sie zu übertreten. So war es schon im Paradies. Die Frucht nur dieses einzigen Baumes war tabu. Alles andere stand in Hülle und Fülle zur Verfügung. Aber genau das weckte das Begehren, sich auch des letzten Restes zu bemächtigen. Zur Selbstbescheidung sind wir nicht angelegt, sagt mir diese Geschichte. So ist es geblieben bis heute. Unser achtloser Umgang mit Gottes Schöpfung belegt das nur. Unzählige Argumente fallen uns ein, unser Verhalten, unsere Einstellung, unseren Konsum nicht ändern zu müssen. Wie steht es da mit Demut? Gewiss werden Sie, wenn Sie an Veranstaltungen hier im Dom teilgenommen haben, jetzt sagen, ja, genau, Demut, die ist es, die brauchen wir. Aber halt, nicht so schnell. Demut war lange ein eher verpöntes Wort, das zudem gerade in kirchlichen Zusammenhängen allzu oft missbraucht wurde. Es kam immer denen zugute, die die Macht innehatten, und es forderte Unterwürfigkeit. Und Demut galt als Verbrämung von Schwäche. Umso überraschender ist es für mich, dass sie in diesem Jahr in Lebenswelten, die nun wahrlich überhaupt nicht auf Demut ausgelegt waren, eine eigentümliche Renaissance erlebte. Es war die Welt des Profifußballs. Man traute seinen Ohren nicht, als in den ersten Wochen des Lockdown auf einmal davon gesprochen wurde, mit den inflationären Gehalts- und Ablösezahlungen, dem ganzen Gigantismus und der damit liierten Dekadenz müsse es ein Ende haben. Die Geister müssten gebändigt werden. Es sei Demut angesagt. Und alle nickten verständnisvoll, weil es in diese Wochen hineinpasste. Inzwischen hat der Spielbetrieb wieder an Fahrt aufgenommen. Und wie kommen Sie jetzt einmal mit Demut? Sie werden von allen Verantwortlichen mitleidig angeschaut. The games must go on. Nein, liebe Schwestern und Brüder, von selbst stellt sich Demut nicht ein. Und solange wir sie nur moralisch betrachten, wird das auch so bleiben. Sie ist dann allenfalls eine Tugend, mit der man nichts gewinnen kann. Wie aber dann? Wir feiern heute miteinander Gottesdienst. Und meine Predigt ist kein weiterer Vortrag, der betont, wie dringend notwendig es ist, unser Verhalten zu verändern und Demut im wahrsten Sinne des Wortes zu üben. Vielmehr geht es tatsächlich darum, wie wir dazu kommen, uns zu zügeln, um dann zu entdecken, wie das unseren Umgang mit uns selbst, mit anderen Menschen und mit der Welt, in der wir leben, verändert, entlastet und zum Guten fördert. Auch der Apostel Paulus spricht im Philipperbrief von Demut. Eigentlich war er mit dem sozialen Verhalten der dortigen Christen ganz zufrieden. Aber es fehlt ihm noch etwas, das das Zusammenleben in der Gemeinde, aber auch weit darüber hinaus prägen sollte, dass noch mehr Liebe und gegenseitige Rücksichtnahme spürbar wären, dass die eigenen Interessen um der anderen willen zurückgestellt werden, dass achtsam miteinander umgegangen wird und der Blick sich nicht nur auf sich selbst und den eigenen Erfolg, sondern auf das Wohl und die Wertschätzung aller richtet. Anstelle von Eigennutz oder Eitelkeit oder Maßlosigkeit sollen wir uns um der Gemeinschaft willen ein Stück weit zurücknehmen. Das ist der Appell, den Paulus an uns richtet. Aber wie gesagt, manchmal richten Appelle etwas aus und oft eben nicht. Das Geheimnis der Demut, wie Paulus sie versteht, erschließt sich uns in ihrer ganzen gestalterischen Kraft wohl erst, wenn wir seine Ausführungen vom Ende her lesen. Er schreibt am Schluss: Seid so unter euch gesinnt, wie es der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Unser Verhalten wie unser Handeln ändern wir ja meist dann am ehesten, wenn wir Vorbilder haben, die glaubhaft und überzeugend sind, authentisch, wie wir heute sagen. Hier geht es um mehr, nicht bloß um Orientierung an Jesus als Vorbild. Es geht vielmehr darum, dass er in uns Gestalt gewinnt. Und das geschieht nicht durch noch so wohlgemeinte Appelle, sondern nur in der vertrauensvollen Hingabe an ihn. Demut erwächst daraus, dass wir Christus in uns Raum geben, ja, dass wir werden wie er, weil er in uns lebt und wir seinem Bild gleich werden. Das klingt gut, ich weiß. Und ebenso weiß ich, dass das allem widerstreitet, was uns von Natur aus bestimmt. Aber genau um diesen Herrschaftswechsel geht es. Nicht mehr ausgerichtet sein auf das, was allein mir nützt und womöglich anderen schadet, sondern ausgerichtet sein auf Christus, der in uns wohnt, uns zu seinem Bild formt und uns dadurch befähigt, den eigenen Stolz und den eigenen Hochmut loszulassen und uns anderen hinzugeben. So lebt er in uns. Demut in diesem Sinn ist zuallererst Sache des Glaubens, des Einswerdens mit Christus. Dietrich Bonhoeffer hat das am Schluss seines Buches Nachfolge folgendermaßen ausgedrückt: Weil er selbst sein wahrhaftiges Leben in uns führt, darum können wir gesinnt sein, wie Jesus Christus auch war. Darum können wir dem Beispiel folgen, das er uns gelassen hat. Liebe Schwestern und Brüder, solcher Demut fehlt alles Krampfhafte oder Verbissene oder auch alles Heuchlerische. Denn wir lassen uns geschehen, was Christus in uns wirkt. Wir spielen uns nicht zu Herren über das Denken und Handeln anderer auf, sondern können uns zurücknehmen, um für sie frei zu sein. Und vor allem, wir müssen nicht ständig versuchen, selbst an Gottes Stelle zu treten. Denn er ist in uns. Und diese Demut rückt unsere menschlichen Maßstäbe zurecht. Was wir sind, sind wir durch Christus. Und wie wir sind, ebenso. Das hat sichtbare und hat spürbare Folgen. Unser Leben ändert sich von innen heraus. Es entlastet ungemein, von der ständigen Gier nach mehr loszukommen. Und das, obwohl es uns in gewisser Weise zügelt. Aber diese Zügel hemmen uns ja nicht, sondern leiten uns in die richtige Richtung. Und wir können das alles, weil Christus in uns lebt und wir ihm nachfolgen. Er wurde Mensch, um uns durch sein Leben, das wahre, gottgewollte Menschsein, zu schenken. Um diese Kraft zur Demut, die in Wahrheit eine ganz große Stärke ist. Um diese Kraft können wir ihn bitten. Mit dem Gebet fängt es an. Wir öffnen uns für ihn. Wir laden ihn ein. Herr, komm in uns wohnen. Und wenn wir das tun, dann werden wir erleben, wie uns das verändert. Immer mehr auf sein Bild hin. Und das ganz ungezwungen und frei. Dann verliert Demut ihren antiquierten, einengenden Klang und wird zu einer lebenswerten und unser Leben verändernden Haltung. Und wir als Schwestern und Brüder bekommen eine Ausstrahlung, die weit über unsere Kirchen hinausgeht. So können wir einander höher achten als uns selbst. Brauchen nicht mehr auf unseren eigenen Vorteil bedacht zu sein und erfahren an uns selbst, wie befreiend das ist. Ja, unsere Welt sähe anders aus. Die Frage, liebe Schwestern und Brüder, lautet: biblisch bedacht, am Schluss nicht mehr, was zügelt uns, sondern wer zügelt uns? Und die Antwort des Glaubens lautet dann, Christus selbst ist es, denn genau das entspricht der Gemeinschaft mit ihm. Amen. Und der Friede Gottes, der alles menschliche Begreifen übersteigt, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus zum ewigen Leben. Amen.